Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Bundestagswahlkandidaten hier auf Radio ABW, der Vorstellungsrunde im Wahlkreis 68 Harz. Wahlkreis 68 Harz ist der Landkreis Harz und die Städte Aschersleben und die Stadt Seeland. Eingeladen habe ich mir heute zu dieser Sendung den Detlef Ebert. Er ist ja Direktkandidat der FDP. Herzlich willkommen erstmal, Herr Ebert.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, Herr Ebert, erste Frage, die Hörer sollen Sie ja auch ein bisschen kennenlernen, wäre zuerst erstmal so eine kleine Biografie, Werdegang, so Ihre Vita.
Also ich bin geboren in Quedlinburg, 1964, bin dort auch aufgewachsen, zur Schule gegangen, Gymnasium besucht, also früher hieß es ja noch EOS. Dann bin ich zum Studium gegangen an die DAFK in Leipzig, das ist die Deutsche Hochschule für Körperkultur, habe da ein Studium der Sportwissenschaften absolviert und bin dann mit der Wende sofort in den Außendienst gestartet und habe seit 1990 Werbung verkauft, was ich heute noch immer mache, und zwischendrin auch immer mal noch ein kleines Ersatzstudium oder Zusatzstudium aufgenommen. Ich habe also nochmal Betriebswirtschaft studiert und auch nochmal Journalismus.
Ja, und Herr Ebert, wie kamen Sie zu den Freidemokraten?
Also das ist ganz einfach. Ich liebe die Freiheit. Mich interessiert das, dass man auch sich frei bewegen, dass man auch eine Meinung haben kann, dass man entsprechend agieren kann. Und ich habe sehr gute Kontakte zu Menschen, die der FDP schon lange verbunden sind. Und da hat sich das ergeben, dass ich der FDP beigetreten bin. Das andere, das hat mir alles nicht so zugesagt vom Programm her. Da war ich bei der FDP am besten aufgehoben.
Freiheitlich-liberal, kommen wir zum ersten Punkt, zum ersten Politikpunkt, wäre die Arbeitsmarktpolitik und hier der sogenannte Mindestlohn, wo ja alle von sprechen, den einzuführen, was ja nicht so besonders liberal ist, oder?
Nein, wir sind ja auch nicht dafür. Wir vertreten ja nicht die Meinung, einen Mindestlohn einzuführen, sondern wir möchten gern eine Lohnuntergrenze. Die Lohnuntergrenze soll also zwischen den einzelnen agierenden Parteien, also einmal Arbeitnehmer, Arbeitgeber auf beiden Seiten, sollen ausgehandelt werden und die soll für diese Branche dann ausschlaggebend sein. Es ist also nicht Sinn und Zweck, über alle Branchen hinaus einfach drüber wegzuschlagen, einen Mindestlohn, sondern immer in den einzelnen Branchen unterschiedlich die Mindestlöhne oder besser gesagt die Lohnuntergrenzen zu definieren. Wir lieben die Freiheit, deshalb auch, ist meine persönliche Meinung, möchte ich auch nicht so gerne, dass die Politik das wieder vorgibt, sondern diejenigen, die am Arbeitsmarkt agieren, die sollen dort entsprechende Entscheidungen treffen.
Herr Ebert, Freiheit heißt ja natürlich auch beispielsweise die Friseusin, die dann nur 6 Euro die Stunde verdient, was natürlich nicht ausreichend ist, um leben zu können in Deutschland.
Das ist korrekt, da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Wir haben aber auch schon die Meinung von vielen Friseurmeistern gehört, die ein Geschäft haben, die dann echt Probleme haben, dann ihr Geschäft weiterzuführen. Weil wir müssen auch davon ausgehen, dass derjenige, der zum Friseur geht, das auch bereit sein muss zu bezahlen dann. Also das darf man nicht unterschätzen. Es wird dann ein Haarschnitt nicht mehr 11, 12 Euro kosten für einen Mann, sondern 15, 16 oder 20 Euro.
Ja, hierzulande sogar 6 Euro gibt es den Haarschnitt des Mannes. Also das kann nicht finanzierbar sein, denn dass man, sag ich mal, einen anständigen Lohn bezahlt.
Jawohl. Also ich meine, 6 Euro ist auch zu wenig. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Aber solange wie es angefordert wird und vom Markt angenommen wird, ist es immer traurig für denjenigen, der da arbeitet. Also da müssen dann wieder die Parteien agieren. Aber was macht das jetzt für einen Sinn von einer Politik vorzugeben, dass diejenige, die dort arbeitet in dem Friseurgeschäft, ihren Mindestlohn bekommt und das Schneiden dann 11 oder 12 Euro kostet, wenn es der Kunde nicht nachfragt, dann mehr.
Aber im Umkehrschluss sitzen genau die dann beim Amt und müssen, sind die sogenannten Aufstocker, die noch Geld vom Bund dann brauchen.
Das ist korrekt, ja. Wobei die Anzahl der Aufstocker ja relativ gering ist. Es ist also nicht die Mehrheit. Es sind immer wieder welche und vor allen Dingen aber auch junge Frauen, die alleinerziehend sind. Das ist richtig.
Aber ist doch nicht besonders, muss ich sagen, menschenwürdig, zu arbeiten 40 Stunden und sich dann beim Amt hinzusetzen, um noch nach Geld, ja, ich übertreibe mal, zu betteln.
Korrekt. Korrekt, das ist vollkommen richtig. Da muss es andere Lösungen geben. Deshalb unser Appell an die Parteien, also an die Parteien nicht als politische Parteien, sondern die handelnden Parteien, dass die sich beide an einen Tisch setzen und dort entsprechend Lohnuntergrenzen aushandeln, damit auch der Mensch, der entsprechend arbeitet, davon leben kann.
Ja, Herr Ebert, sprechen wir Tacheles. Was wäre denn so eine Untergrenze? Wo würde die denn liegen?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil das ja von Branche zu Branche unterschiedlich ist. Also bei den Friseuren habe ich überhaupt keine Vorstellung. Muss man einfach mal sehen, wie die Parteien das sehen, dass dann entsprechend auch die Grenzen rauskommen für die Arbeitnehmer.
Man spricht auch davon, dass 10 Euro so der Mindestsatz eigentlich wäre, um gut leben zu können in Deutschland. Dass sich Arbeit auch lohnt.
Ja, Richtig.
Aber da sind wir weit von entfernt,
auch bei der Mindestlohn. Da sind wir weit von, ja genau. Auch der Mindestlohn sagt ja 8,50 Euro,
ja. Ja, ein Problem auf der anderen Seite ist auch hierzulande schon der sogenannte Fachkräftemangel. Das heißt, hier fehlen Fachkräfte in Deutschland und auch hier in Ihrem Wahlkreis. Wie wollen Sie dem denn, wenn Sie nach Berlin gehen, wie wollen Sie dem Herr werden, dass wir Fachkräfte bekommen?
Das wird nicht so einfach sein, weil Fachkräfte werden nicht von heute auf morgen irgendwo gefunden, sondern die muss man schon entsprechend entwickeln. Das geht los bei der Schulbildung. Das beginnt also nicht erst, wenn die Jugendlichen zur Ausbildung gehen, sondern das geht schon in der Schulzeit los. Und da bin ich der Meinung, da haben wir ein kleines bisschen einen Nachholbedarf in dem Bereich Bildung. Das heißt also, wir müssen diejenigen, die entsprechend auch mehr können und mehr leisten wollen, auch entsprechend fordern und fördern natürlich. Das ist ganz wichtig. Die Schule macht da ein kleines bisschen einen Schritt nach hinten, was nicht gerade für die Entwicklung gut ist. Der Fachkräftemangel bedeutet ja, wir haben immer weniger Jugendliche, immer weniger, die überhaupt in die Ausbildung gehen, immer weniger, also die entsprechend dann noch arbeiten. Das wird uns noch lange, lange, lange Jahre bewegen und das wird uns noch umtreiben, noch viele Jahre umtreiben, dass wir dort entsprechend dieses Problem lösen können. Ob wir das jetzt lösen können, indem wir ausländische Fachkräfte reinbringen, das weiß ich nicht, das kann ich an der Stelle nicht sagen. Fakt ist aber, dass in Europa genügend Leute da sind. Und wenn wir brauchen ja bloß auf Europa schauen erstmal. Und da wird es ja einen Austausch geben können. Und der Markt ist ja auch offen in Europa. Von der Seite her spricht erstmal nichts dagegen. Wie das umgesetzt werden kann, kann ich an der Stelle noch nicht sagen. Noch bin ich kein Bundespolitiker.
Ja, Problem ist ja ein demografisches. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen würden, kleine Kinder zu bekommen, letztendlich da zu animieren, würden die in 25, 30 Jahren erst auf dem Arbeitsmarkt sein. Das heißt, hier haben wir doch irgendwas gesellschaftlich verpennt.
Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Das wird uns noch viele Jahre umhertreiben, weil einfach der Mangel da ist. Also wir haben zu wenig Nachwuchs. Es ist da irgendwann eine Lücke entstanden und die junge Generation bekommt zu spät die Kinder und dann fehlt einfach irgendwo der Nachwuchs. Das sehen wir auch schon an den Schulen, die Diskussion mit Schulschließungen, Grundschulschließungen, das geht dann weiter auch über Sekundarschulen. Das wird uns auch noch ganz gewaltig bewegen und da ist das Problem, dass wir einfach zu wenig an Nachwuchs haben.
Und Ihre Partei war aber auf der anderen Seite mit dabei, als das sogenannte Elterngeld kreiert wurde und das umgesetzt wurde vor allen Dingen, hat aber letztendlich nichts gebracht. Das heißt, viel mehr Kinder werden jetzt in Deutschland auch nicht geboren.
Geld macht alleine nicht glücklich.
Gut, scheinbar. Aber wie animiere ich eine junge Familie, dass sie Kinder bekommen?
Ja, wir müssen einfach zukünftige Strukturen schaffen, zukunftsfähige Strukturen schaffen, dass also auch die Bürger sehen, dass was passiert, dass sie für ihre Kinder entsprechende Arbeitsplätze haben, dass sie entsprechend auch sich ausbilden können, bilden können. Das gehört einfach dazu und da ist das Problem wieder Schule, Ausbildung bis hin zu dem entsprechenden Arbeitsstellen, dass wir das auch in Deutschland vorhalten können. Die Nachfrage ist da, wenn man sich mal mit den Agenturen für Arbeit unterhält. Im Moment ist es so, dass 1:1 das Verhältnis da ist, also von Nachfrage und Angebot von Ausbildungsplätzen. Es wird irgendwann auch mal vielleicht kippen, dass die Nachfrage bedeutend größer ist als das Angebot. Wir müssen also entsprechend dafür sorgen, dass die Kinder auch vernünftige Ausbildung haben, vernünftige Arbeitsplätze und vielleicht mit einem Lohnuntergrenze auch entsprechend gut bezahlt werden.
Gut, zur Bildung kommen wir nachher noch. Vielleicht eine andere Geschichte oder eine weitergehende Geschichte ist so die Hartz-IV-Gesetzgebung. Gibt es ja auch unter FDP-Regierung, gibt es sie ja noch. Hieß ja mal fördern und fordern. Hierzulande haben wir Fachkräftemangel, haben wir gerade festgestellt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir es mit Langzeitarbeitslosen seit der politischen Wende zu tun, die wir nicht zurück in den Arbeitsmarkt bekommen. Sehen Sie hier Ansätze, wie man das verändern könnte?
Ansätze sind da, indem man diese Menschen unterstützt, indem sie einfach über die Umschulung wieder in den Arbeitsmarkt zurückfinden. Das ist eine enorme Herausforderung, die nicht einfach ist. Also gerade diejenigen, die über viele Jahre arbeitslos gewesen sind oder immer noch arbeitslos sind, wird es sehr schwer, erstmal an einen regelmäßigen Tagesablauf zu gewöhnen. Aufstehen, zur Arbeit gehen, beziehungsweise zur Umschulung gehen, dann entsprechend den ganzen Tag zu meistern. Das ist ein Riesenproblem. Das ist eine Herausforderung, denen sich, glaube ich, alle gesellschaftlichen Kräfte in Deutschland stellen müssen. Nicht nur allein die einzelne Partei, sondern überhaupt alle gemeinsam.
Herr Ebert, diese Hartz-IV-Gesetz oder Hartz-IV-Sätze, Arbeitslosengeld 2, gibt ja irgendwo schon den Mindestlohn vor. Das heißt, drunter zu arbeiten macht irgendwo keinen Sinn. Frage hier konkret, ist Hartz IV, wird da zu viel bezahlt? Oder im Umkehrschluss sollte doch der Mindestlohn hochgesetzt werden?
Na gut, letztendlich ist das ja nur eine Unterstützung und soll eine Hilfe sein, ein Anreiz, dass derjenige entsprechend auch von leben kann. Er muss ja irgendwo, wir haben ja letztendlich eine soziale Marktwirtschaft, wir haben ja auch eine soziale Verantwortung gegenüber den Menschen und deshalb ist ja das damals entstanden, wobei das natürlich von anderen etabliert wurde in Deutschland und dort aufgebaut wurde. Aber Hintergrund ist ganz einfach, dass die Menschen, die von ihrem Lohn nicht leben können, auch entsprechend noch ein menschenwürdiges Leben führen können. Das ist der Hintergrund. Aber auch da muss eventuell ein bisschen nachgedreht werden, nachgeschraubt werden.
Ja, eine Sache, wo auch dringender Handlungsbedarf in den nächsten Jahren ist, ist die sogenannte Rentenproblematik. Ich will sie wirklich mal aufzeigen. In den nächsten Jahren kommen die sogenannten Babyboomer, das sind diejenigen, die in den 50er, 60er Jahren geboren wurden, gehen langsam in Rente. Das wird eine ganze Masse sein. Danach kriegen wir übrigens den Fachkräftemangel in Deutschland. Aber diese Leute, die jetzt in Rente gehen, das wird gravierende finanzielle Probleme verursachen im Rentensystem. Ist die Rente ganz konkret gefragt überhaupt noch so auf diesem Niveau haltbar in Deutschland?
Die Rente muss auf diesem Niveau haltbar sein, weil die Menschen möchten ja auch leben. Die haben ja letztendlich ein ganzes Leben lang gearbeitet und von irgendwas müssen sie auch leben. Man kann ja nicht erwarten, dass die Leute dann, wenn sie in Rentenalter gehen, dann im Prinzip abstürzen in die soziale Armut, sage ich mal ganz einfach. Also das Rentenniveau ist soweit in Ordnung. Das, was wir natürlich auch möchten, dass eine Angleichung erfolgt zwischen Ost und West. Wie die Rente finanziert wird, das wird immer mehr ein Problem. Das hängt auch mit dem demografischen Wandel zusammen, dass auch entsprechend die Fachkräfte fehlen oder beziehungsweise überhaupt die Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt fehlen. Das wird ein Problem sein. Letztendlich ist es ja auch schon vor Jahren mal das so ein bisschen etabliert worden, dass die Menschen auch privat für sich selber vorsorgen müssen. Das kann nie ein komplettes Rentensystem ersetzen, das ist ganz klar, aber immer ein kleines Zubrot sollte es sein. Also das heißt, wir müssen auch die Generation dahin bringen, dass sie sich selber mit zusätzlich versorgen kann.
Ja, aber finanziert wird das Ganze ja schlicht und ergreifend jetzt von Arbeitnehmern, von Fachkräften, die immer weniger werden. Das heißt, es geht eine ganze Masse in Rente, es sind wenige, die noch arbeiten in Deutschland, die sondern die vielen Rentner finanzieren. Wie soll das gehen?
Fragen Sie uns mal, wir beide. Wer bezahlt unsere Rente? Ich kann es nicht sagen. Der demografische Wandel ist da. Die Kinder sind also diejenigen, die dann noch unsere Rente verdienen oder überhaupt in Arbeit stehen, werden immer weniger.
Aber sollte ich denn den zukünftigen Rentner, der jetzt in 5, 10, 15 Jahren Rente geht, nicht signalisieren, hey, ihr bekommt weniger Rente. Wir müssen die Rente drastisch reduzieren. Das geht so nicht weiter.
Das wäre ein falscher Schachzug oder eine falsche Aussage für die Rentner heute, weil letztendlich, wir arbeiten ja heute auch, um entsprechend die Renten für die jetzigen Rentner zu finanzieren. Wir müssen sehen, wie wir es hinkriegen. Das kann an der Stelle noch gar keiner so richtig sagen, weil wenn wir das mit dem europäischen Markt hinbekommen, dass da auch ein Austausch der Fachkräfte stattfindet, vielleicht relativiert sich das dann wieder.
Gut, aber da gehört natürlich dann eine gewisse Integrationspolitik dazu, ja. Diese Leute dann auch hier am Arbeitsmarkt zu integrieren, hier am Standort Deutschland.
Na gut, aber wir reden ja über Europa. Und wir wollen ja auch irgendwann ein Europa haben, was gemeinsam vorankommt, was gemeinsam also entsprechend sich entwickelt. Und von der Seite her sollte das nicht das Problem sein.
Ist es jetzt von Ihrer Regierung jetzt auch der richtige Weg gewesen, jetzt aus Spanien beispielsweise, oder Italien konkret gefragt, Erzieher nach Deutschland zu holen, die die deutsche Sprache noch gar nicht sprechen? Schwierige Frage, ich weiß, es gibt nur eine Antwort, aber ist ja momentan auf der Tagesordnung.
Gut, was aktuell in der Regierung gemacht wird, kann ich jetzt nicht zu sagen. Irgendwo haben sie sich Gedanken gemacht. Ich bin ja noch nicht in dem Beruf als Politiker. Das ist immer schwer.
Okay. Ja, eine Frage in so die Wirtschaftspolitik, Tourismus ist ja so der Punkt der FDP. Wir haben Punkte Wirtschaftspolitik, die B6N direkt vor der Haustür, verkehrsinfrastrukturell. Sollte die B6N jetzt zur Autobahn deklariert werden, wäre natürlich ein Pluspunkt, sagen viele. Andere sagen, das war nicht angedacht, soll nicht so sein. Wie ist Ihre Meinung hierzu?
Also ganz klipp und klar, das muss nicht sein. Das, wofür wir sorgen müssen als Touristiker, als Politiker hier in der Region, ist, dass die B6N in den entsprechenden Karten auch so gekennzeichnet wird als autobahnähnliche Straße. Das muss nicht unbedingt eine Autobahn sein, um von A nach B zu kommen. Also die ist leistungsfähig, die B6N. Man kommt auch zügig voran. Wenn die dann auch noch erweitert wird in Richtung A9, dann habe ich eine Verbindung von Goslar bis rüber zur A9. Die ist leistungsfähig und ausreichend für diese Region. Sie muss nicht als Autobahn deklariert sein, aber sie muss natürlich in den entsprechenden Karten lesbar sein als Schnellstraße. Das heißt also, dass der Tourist, der irgendwo aus Stuttgart, aus Hamburg oder aus Berlin zu uns kommt, der muss wissen, dass hier eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung vorhanden ist.
Also wenn Sie nach Berlin gehen, konkret gefragt, würden Sie jetzt nicht dafür stimmen, dass im Bundesverkehrsministerium die B6N Autobahn wird?
Ich bin der Meinung, das muss nicht als Autobahn deklariert werden, jawohl.
Ja, wirtschaftspolitisch, wo sehen Sie denn Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung? Direkt hier im Wahlkreis 68.
Wirtschaftsförderung ist da. Wir haben genügend verschiedene Branchen im Harzkreis. Gerade im Harzkreis mit Wernigerode haben wir eine sehr starke Industrie in Richtung Automobilindustrie. Wir haben mit dem ganzen Tourismusbereich eine sehr starke Industrie, wenn man das als Industrie bezeichnen darf, mit der Tourismusbranche. Die entsprechend zu fördern und weiter auszubauen, ist natürlich auch eine sehr interessante Aufgabe. Das wird sehr stark vorangetrieben, das wird auch entsprechend umgesetzt. Das ein oder andere gibt es das Problemchen noch, was zu lösen wäre. Aber insgesamt ist die Tourismusbranche doch eine sehr starke Industrie. Aschersleben selber hat ja auch eine sehr starke Industrie mit dem Gewerbegebiet, wo verschiedene Industriezweige auch da sind, die sich gegenseitig ergänzen und entsprechend nach vorne treiben. Also von der Seite her könnte man einfach sagen, der Harz ist gut aufgestellt, Potenzial nach oben immer noch da, ganz klar, mit der Anbindung der B6N. Auch das funktioniert. Man ist schnell in Richtung Osten, in Richtung Westen. Man kann dann über die A7 und über die A14 oder A9 dann zukünftig auch sehr schnell Richtung Norden und Richtung Süden fahren.
Und gibt es hier gerade im Harzbereich Probleme im Tourismus zwischen der Ost-West-Grenze Niedersachsen, Sachsen-Anhalt?
Ja gut, die Probleme sind dahingehend, dass der Harz von den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt anders bewertet wird. Und wir im Ostharz, also im Harzkreis, sind da recht gut aufgestellt. Das ist auch wichtig so, weil das auch entsprechend die ganze Tourismusbranche im Harz nach vorn gebracht hat. Im Altkreis oder im Kreis Goslar und in den niedersächsischen Kreisen im Harz wird entsprechend jetzt nachgebaut. Also die sind jetzt gerade dabei, das wieder aufzubauen. Da gibt es gewisse Berührungspunkte, die man gemeinsam lösen muss, die man dann auch entsprechend ausbauen muss, weil der Tourist, der aus Hamburg oder wie auch woanders herkommt, den interessiert das gar nicht, ob er im Harzkreis ist oder im Goslarkreis, ob er in Niedersachsen oder in Sachsen-Anhalt ist. Er ist im Harz. Er ist im Urlaub im Harz und möchte dort entsprechend seine Urlaubstage verbringen.
Ja, und die werden dann letztendlich, wenn sie in den Deutschen Bundestag ziehen, auch im Tourismusausschuss dann mit vertreten sein, sicherlich.
Das weiß ich noch nicht, aber auch noch andere Interessensfelder, aber kann man sich gut vorstellen, weiß ich nicht.
Ja, ein Politikfeld, was auch von der FDP derzeit besetzt ist, ist die Gesundheitspolitik. Wir haben es hier im Wahlkreis letztendlich mit dem Fachkräftemangel zu tun. Sehen Sie ja bessere Möglichkeiten, die Fachkräfte hier besser anzusiedeln in der Region?
Fachärzte jetzt. Fachärzte. Na gut, die Fachärzte, die gehen auch entsprechend oder müssen in den Regionen vorhanden sein. Wie das letztendlich aufgeteilt wird, kann ich an der Stelle noch nicht sagen. Da sind ja auch die Ärztekammern gefragt. Die müssen dafür sorgen, dass die entsprechende Versorgung im Landkreis gewährleistet ist.
Die Allgemeinmediziner betrifft das ja auch noch zusätzlich. Das heißt, in vielen Gemeinden, Sie kommen ja auch aus einer Gemeinde, sind letztendlich die Allgemeinmediziner, die sich aus der Fläche zurückziehen. Viele ältere Menschen haben weite Wege in Kauf zu nehmen. Sehen Sie ja bessere Möglichkeiten, auch hier gegenzusteuern?
Ja, das ist das Gleiche wie bei den Fachärzten. Auch da, die Ärztekammer muss zusehen, dass in der Gesamtfläche die Verteilung der Ärzte da ist, dass nicht die Allgemeinmediziner oder die Fachärzte sich nur in den Zentren konzentrieren, sondern dass da auch entsprechend in der Fläche Ärzte vorhanden sind und dann entsprechend auch die Versorgung gewährleisten können. Das ist ganz wichtig.
So eine Idee war ja in der Vergangenheit, das ein bisschen ja auch festzulegen. Jemand, der in Sachsen-Anhalt studiert, der bekommt ja noch gleich vorgeschrieben, du gehst nach Blankenburg und wirst dort Augenarzt, du gehst nach Westerhausen, wirst dort Allgemeinmediziner und eine Festschreibung für 10 Jahre da erfolgt. Wären Sie für so eine stringente Form, würden wir das Problem ja lösen?
Ja, 10 Jahre ist vielleicht ein bisschen lang, aber eine gewisse Zeit könnte man das schon mit einplanen oder einbauen, weil letztendlich müssen Sie auch ihre Ausbildung erstmal umsetzen. Sie müssen lernen, sie müssen noch weiter lernen nach der Ausbildung. Warum nicht? Ja.
Soweit jetzt in der ersten Halbstunde Detlef Ebert von der FDP zu den interessanten Feldern der Arbeitsmarkt-, Sozial-, Wirtschaftspolitik und zur Gesundheitspolitik. Gleich in der nächsten Halbstunde geht's weiter mit den Bereichen Umwelt, Bildung und so ein bisschen Demografie. Und wir werden noch ein paar Sachen von Herrn Ebert persönlich erfahren. Bleiben Sie dran, in der nächsten Halbstunde geht's hier gleich weiter. Herzlich willkommen zur zweiten Halbstunde hier auf Radio ABW im Bereich des Wahlkreises 68 Harz und zwar mit dem Kandidaten der FDP, Detlef Ebert. Er ist Direktkandidat für die Freidemokraten im Wahlkreis 68, das betrifft den Landkreis Harz und die Städte Aschersleben und Seeland. Ja, ein bisschen haben wir schon in der ersten Halbstunde erzählt zur Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik und schon zum Bereich Gesundheit sind wir gekommen. Jetzt wird das folgelogische, Ebert, weitergehen zur Umweltpolitik, zum Bereich der Umweltpolitik. Hier ganz besonders wichtig ist, denke ich mal, aus der letzten Zeit die Hochwasserproblematik, die wir hier in Sachsen hatten. Gott sei Dank betraf es nicht Ihrem Wahlkreis, den Wahlkreis 68, hätte aber schnell dazu kommen können. Das heißt, hier muss auch etwas getan werden. Wir erinnern uns, lange liegt sicherlich zurück, 94 hatten wir das große Hochwasser hier im Harzbereich und im Harzvorland. Seit 94 ist hier nicht ganz so viel passiert. Es sollte das grüne Rückhaltebecken bei Maisdorf und Strassberg kommen. Ist bis jetzt noch nicht mal fertig geplant. Das Planfeststellungsverfahren ist noch nicht fertig. Gebaut ist noch lange nicht. Das nächste Hochwasser wartet schon und wir haben es wieder mit Überflutung zu tun. Umweltschutz hier konkret gefragt ist das eine, Menschenschutz das andere. Wie sieht die FDP, wie sehen Sie das?
Also das Hochwasser, das in diesem Jahr uns stark gebeutelt hat in Sachsen-Anhalt, das hat es mal wieder gezeigt. Es muss einfach viel mehr für den Hochwasserschutz getan werden. Es hat auch gezeigt, dass das, was in den letzten Jahren als Norm vorgegeben war, gar nicht mehr ausreicht, sondern wir müssen einfach neue Dimensionen andenken und neue Dimensionen umsetzen. Und die Deiche müssen entsprechend ausgebaut werden. Das ist klar als Vorgabe. Das ist ganz wichtige Prämisse, dort entsprechend die Arbeiten vorzunehmen. Allerdings muss man auch sagen, wir müssen in Zukunft lernen, dass wir einfach in solchen Bereichen nicht mehr die Besiedlung durchführen können, dass wir also auch entsprechend Bereiche frei halten können, damit die Flüsse sich entwickeln, entfalten können. Das ist auch ganz wichtig. Speziell im Harz betrifft uns ja nicht nur das Hochwasser, sondern wir haben ja auch mit anderen Umweltschäden bzw. Unwetterschäden zu tun. Auch da haben wir natürlich entsprechende Aufgaben zu erledigen. Denke ich mal an Kyrill, der ja auch hier stark gewütet hat. Da haben wir also auch Vorsorge zu tragen, dass das entsprechend verhindern können wir das nicht. Das ist nun mal die Natur. Aber so einschränken, dass also kein Leib und Leben davon betroffen ist. Mit dem Hochwasserschutz, der ja im Harz schon da ist, mit den Talsperren, ist das relativ vernünftig schon gehandelt über die Jahre. Man muss dort immer dranbleiben. Und das letzte Hochwasser, was hier im Harz war, hat es ja auch gezeigt, dass das also, was da ist, nicht ausreichend ist. Also müssen wir dort entsprechend noch nachbauen. Wie weit da entsprechend das in der Selke vorangetragen ist, in der Selkeau, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ich weiß, dass es da Gespräche gibt vom Ausbau her der Staustufe. Kann ich jetzt noch nicht sagen.
Also wir müssen zugeben, 1994 war das Hochwasser. Wir schreiben das Jahr 2013. Wir sprechen immer noch um effektiven Hochwasserschutz. Bis jetzt ist hier noch nicht viel passiert.
Zum Glück.
Ja, ich meine, nicht viel passiert, dass sowas nicht weiter passiert, dass Hochwasserschutz letztendlich aufgebaut wird. Ja. Grüne Rückhaltenbecken wird verhindert, weil ein Schmetterling dort durchfliegt. Muss das sein?
Ja, das dürfen Sie ja dann aber nicht mich fragen. Das müsste man dann wen anders fragen, warum das unbedingt sein muss. So interessant und so vielfältig, wie die Natur sein soll oder auch wichtig ist. Aber an manchen Stellen muss man dann auch mal sagen, okay, das geht nun mal nicht anders. Da müssen wir auch entsprechend mal eine Baustelle aufmachen und entsprechend ein Rückhaltebecken bauen.
Also, das Problem ist, dass dieses Raumfeststellungsverfahren, und da kann ich als Bundespolitiker doch was machen, dass so eine Sache nochmal schneller vom Tisch kommt.
Ja, aber wenn Sie dann permanent irgendwelche Klagen bzw. Einsprüche haben, dann kommen Sie da ja auch nicht weiter.
Na gut, ich könnte die Gesetze ändern und kommen dann schon ein Stück weiter.
Ja, klar, die Gesetze kann man in der Richtung ändern. Vielleicht ist das auch ein Thema, ich kann es an der Stelle noch nicht sagen. Das letzte Hochwasser hat gezeigt, dass da auf jeden Fall dran gedreht werden muss.
Ja, eine andere Sache, die in Ihrer Amtszeit ja mit weiter fokussiert wurde in der Amtszeit FDP und CDU, waren die sogenannten Umweltzonen, Feinstaubbelastung. Hat das denn wirklich was gebracht, hier Umweltzonen in den Städten aufzubauen?
Keine Ahnung. Ich weiß, dass die Umweltzone in Halle gibt, dass das da auch gemessen wird, beziehungsweise auch kontrolliert wird, auch nicht hundertprozentig kontrolliert wird. Und in Magdeburg gibt es die ja auch. Kann ich Ihnen an der Stelle nicht sagen, ob es was gebracht hat. Die Ergebnisse kenne ich leider nicht.
Die Ergebnisse sind eigentlich erschreckend. Es wird gesagt, dass es überhaupt nicht viel bringt, dass der Autoverkehr da gar nicht so den ausschlaggebenden Punkt gibt. Normal müssten sie abgeschafft werden, oder? Wäre doch liberaler.
Ausschlaggebend wird dann wahrscheinlich die Industrie sein, die dann diese Feinstaubbelastung hat.
Mit Sicherheit,
ne?
Ja.
Okay, gut. Also wenn das natürlich nicht von dem Autoverkehr so herrührt, dann ist das zu überdenken, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist.
Ja, eine Sache, die geht so ein bisschen in Umwelt und so ein bisschen in die Wirtschaftspolitik, ist so die Liberalisierung des Strommarktes, die ja zuletzt passiert ist, auch vor ein paar Jahren schon passiert ist. Das Ganze soll jetzt auf dem Wassermarkt auch passieren. Ist das gut, dass diese Märkte so weit liberalisiert werden? Wir sehen ja auch die Auswüchse letztendlich, Teldafax etc., wo die Kunden letztendlich um ihr Geld geprellt werden.
Ja, korrekt, im Strombereich meinen Sie.
Ja, im Strombereich.
Ja. Hm? Genau, also diese Grundversorgungssysteme, gerade auch im Abwasser- oder im Wasserbereich, muss nicht unbedingt privatisiert werden, meiner Meinung nach. Das funktioniert, da wo es gut funktioniert, wo eine gute Lösung da ist, da kann es funktionieren. Aber ansonsten sind doch diese Zweckverbände sind doch eine gute Lösung. Und man kann da...
Aber es ist jetzt nicht 100%
nein,
jetzt Parteilinie.
Das ist korrekt. Aber das, was gut funktioniert und als Zweckverband, wenn es dann wirklich auch ein funktionierender Zweckverband ist, ist das in Ordnung.
Hm. Ein weiteres Politikfeld neben der Umweltpolitik ist ein großes eigentlich die Bildungspolitik. Nun könnte man wiederum sagen, Bildung, das ist Länderhoheit. Aber ein bisschen weit gefehlt, denn wir haben zwar einen Föderalismus, wo das festgeschrieben ist, das muss auch nicht dauerhaft sein. Wir haben jetzt derzeit 16 verschiedene Gesetze von 16 Bundesländern und die Kinder lernen von Bremen angefangen oder Schleswig-Holstein bis Bayern unterschiedlich. Muss das in Zukunft weiter so sein?
Nein, ganz klar und deutlich nein. Ist genau meine Linie. Wir reden immer mehr über ein Europa, wir reden immer mehr über europäische Bildung und wir halten uns immer noch in Deutschland an einer Kleinstruktur fest. Das muss einfach nicht sein. Das kann immer noch weiter das Land organisieren, das spricht gar nichts dagegen, aber die Maßstäbe, was denn als am Ende einer Ausbildung stehen soll, das sollte auf Deutschland-Ebene gleich sein, weil damit haben wir dann auch entsprechend ein Niveau, womit wir auch im europäischen Maßstab verglichen werden können. Wir haben die Angleichungen durchgeführt in den Hochschulen mit der Umstellung auf Bachelor und auf Master. Und jetzt muss es aber auch weitergehen in dem Schulbereich, in dem gymnasialen Ausbildungsbereich, in der Sekundarschule. Dort müssen wir einheitliche Normen schaffen. Wir müssen auch davon ausgehen, wir haben es vorhin auch schon gesagt, dass der Fachkräftemangel immer mehr durchschlägt. Das heißt also, dass die Leute auch mobiler sind. Sie ziehen auch mal von Hamburg nach München, von München auch mal nach Berlin oder auch mal nach Magdeburg. Und das müssen wir dann auch entsprechend honorieren, weil die Menschen in der Regel immer noch Kinder haben, schulpflichtige Kinder. Wenn jetzt ein Kind von München nach Berlin oder nach Magdeburg wechselt, dann wird erstmal vom Kopf gestoßen, weil ganz einfach ein ganz anderes Bildungssystem dort vorherrscht. Also er hat auf einem ganz anderen Niveau, obwohl er in der gleichen Ausbildungsklasse, in der gleichen Schulklasse ist, haben die in den unterschiedlichen Ländern ein ganz anderes Niveau. Teilweise ist es sogar so, dass auch mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet wird. Also die Inhalte in den Materialien sind unterschiedlich. Nicht, ob es jetzt von dem Verlag A oder Verlag B kommt, sondern das, was in dem Schuljahr dort entsprechend gelehrt wird, ist unterschiedlich. Da muss unbedingt ein Angleichung her.
Ja, Eber, das, was Sie sagen, ist jetzt 30, 40 Jahre schon in der alten Bundesrepublik schon bekannt. Wenn ich das ändere, welches Bildungssystem soll denn aufgebaut werden in Deutschland? Welches Bundesland hat jetzt das Bildungssystem, wo wir sagen, jawohl, das kann sein in Deutschland?
Also das Bildungssystem als solches, wie es gerade existiert, ist ja okay. Wir müssen einfach nur gleiche Standards festlegen.
Also unterschiedlich. Ja. Bayern, Sachsen-Anhalt, Bremen, ganz unterschiedliche Bildungsstrukturen letztendlich.
Ja, die Bildungsstrukturen können ja auch erhalten bleiben. Einfach nur das Niveau, was also am Ende der gymnasialen Ausbildung der Schüler wissen muss. Das muss gleich sein auf Deutschland-Ebene. Das muss vergleichbar sein. Was er in der 6. Klasse lernt, was in der 10. Klasse wissen muss, das muss gleich sein, um einfach auch diese Möglichkeit des Wechselns zu erreichen. Dass man da also auch den Schülern die Freiheit gibt zu sagen, okay, ich habe jetzt da gelernt und bin aber jetzt in einem anderen Bundesland und komme aber genauso gut mit zurecht. Wochen oder mal einen Monat, wo man eine Differenz, ein Unterschied da ist, das akzeptiert ja jeder.
Wenn Sie jetzt so durch Ihren Wahlkreis fahren, werden Sie auf einen Punkt sicherlich immer angesprochen. Können Sie nichts dafür, da können Sie auch vielleicht nichts ändern, aber es ist ein großes Problem in Ihrem Wahlkreis, sind die vielen Schulschließungen. Die Grundschulen werden Land auf, Land ab gestrichen. Muss das sein? Oder andersrum gefragt, könnte da vom Bund her anderer Anreiz entstehen, dass genau das im ländlichen Raum nicht passiert?
Das muss einfach so sein. Wenn man das jetzt nachvollziehen, was alles passiert im Landkreis Harz zum Beispiel, dort wird es in Zukunft so sein, dass wir bald keine Grundschulen mehr außerhalb der Kernstadt haben, in den Verwaltungsgemeinschaften, in den Städten. Und das wird natürlich dann ein Problem sein. Das heißt also, wir fahren unendlich viele Schüler, Kleinkinder, das sind ja Grundschüler, fahren wir von A nach B, damit sie in der Kernstadt unterrichtet werden. Da muss unbedingt was passieren, dass die Grundschulen, wir können es nicht sicherstellen, dass wir in jedem kleinen Ort eine Grundschule haben. Das wird auch von unserer Seite her nicht machbar sein. Aber wir wollen natürlich dafür sorgen, dass außerhalb der Kernstadt auch noch Grundschulen existieren und die Schüler dort entsprechend zur Schule gehen können. Im Moment ist es so, die Schülerzahl 80 wird diskutiert für die Grundschulen. Wenn sie 75 oder 70 haben, dann wird die Grundschule geschlossen. Das heißt aber, dass 70 oder 75 Grundschüler durch die Lande fahren. Einfach um in die Kernstadt zur Schule zu gehen. Da muss es ein Umdenken erfolgen, da muss eine neue Regelung her. Ich weiß nicht, wie weit man das umsetzen kann, weil das ja gerade Grundschule auch eine Länderhoheit ist, beziehungsweise sogar Kreisebene ist. Also von der Seite her wird es sehr schwer, aber da muss einfach ein Umdenken bei den vor Ort Agierenden stattfinden.
Aber Umdenken heißt im Klartext jetzt auch vom Land, von den Kommunen, die sagen, sie haben zu wenig Geld. Zu wenig Geld heißt, die Steuern müssen erhoben werden. Jetzt kommt ihre Partei und sagt, wir sind die Steuersenkungspartei. Das heißt, es ist die Länder, die Kommunen haben viel weniger Geld, aber sollen noch mehr leisten. Wie soll das gehen?
Nein, nicht mehr leisten, weil auch der Transport der Schüler kostet ja auch Geld.
Obwohl nicht so viel, wie die Schule aufrechtzuerhalten.
Gut, das Objekt als solches ist richtig, das ist immer noch da. Die Lehrer werden ja auch nicht mehr oder weniger, die man da zur Verfügung haben muss. Das Objekt ist das, sage mal jetzt, das Einzige, was man dann entsprechend vorhalten muss. Aber wir investieren einfach in die Zukunft. Und da muss auch möglich sein, das entsprechend zur Verfügung zu stellen, das Geld. Da gibt es Möglichkeiten, dass man das eine oder andere ein bisschen verschiebt. Es gab Modelle, es gab Überlegungen, ein Modell zu führen, dass man zwei Schulobjekte, zwei Standorte vorhält, die dann entsprechend von einer Schule aber betrieben werden. Also, dass die Schüler nicht hin und her fahren, aber es ist eine Schule. Warum nicht sowas auch umsetzen? Also, das muss nicht unbedingt teurer sein alles.
Ja, weiterführend dann natürlich in der Ausbildung der Jugendlichen gibt es die sogenannte Ausbildungsförderung in verschiedenen Bereichen, vom BAföG für Studenten, Meister BAföG, Bundesausbildungsförderung. Reicht das so aus oder müssten wir hier auch noch mehr finanzieren, um genau die sozialen Schwachen noch zu unterstützen, dass das genau die Fachkräfte von morgen werden?
Ja, da hatte ich auch ein sehr interessantes Gespräch in der letzten Woche in Quedlinburg in der Berufsausbildung. In Quedlinburg diese überbetriebliche Ausbildung, die da durchgeführt wird, da war genau das Thema BAföG, Unterstützung beziehungsweise auch, dass diejenigen, die dort ihre Ausbildung machen, bezahlt werden, weil jeder andere Berufsschüler bekommt ja entsprechend Lehrlingsgeld. Das muss überdacht werden, da müssen wir nochmal schauen, wie man da entsprechend handeln kann, wie man da agieren kann, dass auch diejenigen finanziert werden, beziehungsweise das BAföG. Auch da muss es Überlegungen geben, dass diejenigen anders finanziert werden. Ich hatte das da in Quedlinburg auch gesagt, ich bin selber betroffen. Es gibt eine gewisse Schnittstelle. Auf der einen Seite hat man man hat die Kinder, die zum Studium gehen, die werden gefördert, aber die Eltern, die entsprechendes Geld verdienen, wenn beide arbeiten, dann passt das schon immer fast, dass sie gar keinen BAföG bekommen, die Kinder als Unterstützung. Aber als Elternteil ist man natürlich in der Zwickmühle, wenn die Kinder 1,5 Jahre auseinander sind, beide zur gleichen Zeit studieren, ist das gar nicht finanzierbar. Also da muss es auch ein entsprechendes Umdenken geben, eine andere Lösung geben.
Ja, soweit vielleicht erst einmal zur Bildungspolitik. Ein weiteres Problemfeld ist der demografische Wandel. Sachsen-Anhalt, habe ich mal festgestellt, wird immer älter, die Bürger werden immer älter. Umkehrschluss sind eine ganze Menge weggezogen, die Bevölkerung schrumpft. Sollte aus diesen drei Bundesländern, um die es immer geht, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, vielleicht nicht doch ein Bundesland werden?
Ja, schweres Thema. Ein sehr schweres Thema. Gut, letztendlich berührt das uns alle irgendwo. Man hat uns aufgezwungen, Kommunalreformen durchzuführen, um einfach die Strukturen ein bisschen effektiver zu gestalten, um sie zu straffen. Und irgendwann wird es auch dahin gehen, dass auch die Bundesländer mal drüber nachdenken müssen, die Strukturen zu straffen und neu zu organisieren. Das wird ein Thema werden, was uns noch ein paar Jahre beschäftigt, weil natürlich das auch sehr schwer umsetzbar ist.
Ja, das ist das eine, die Bundesländer, das andere im kleineren Rahmen. Sie haben es gerade angesprochen. Wir haben ja auch Reformen gehabt in den kleinen Gemeinden, in den Landkreisen. Ist denn konkret gefragt, die einzelne Kommune, der ländliche Raum überhaupt noch zu halten? Oder sollten wir uns auf besinnen, auf die Mittelzentren in Sachsen-Anhalt, die zu fördern und den ländlichen Raum, die kleinen Dörfer einfach aufzugeben?
Also das wäre ein falscher Weg. Die ländlichen Gemeinden irgendwo, ich sag mal, platt zu machen.
Sterben aber aus.
Die sterben mit nicht ganz aus, aber es gibt auch Gemeinden, die das besser können und das auch zeigen, dass es besser funktioniert, indem sie neue Wohnsiedlungen ausschreiben und dort entsprechend auch gebaut wird. Ja, vor geraumer Zeit war ja auch das Thema, dass eine Kommune schon zwangsverwaltet wird. Das heißt also, auch diese Strukturen, die da geschaffen wurden, wir hatten ja auch das Thema mit, das ist ja auch noch aktuell, wird ja erst zum Jahresende dann entschieden, im Harzkreis mit Gernrode, Rieder und Bad Suderode. Man sieht, dass es also auch dort nicht so einfach ist, dort funktionsfähige Strukturen zu schaffen, aber den ländlichen Raum deswegen aufzugeben, das wäre falsch. Also.
Aber es gibt Kommunen mit 200 Einwohnern, da ist kein Arzt, kein Einkaufsmarkt, da ist gar nichts mehr. Die Kinder haben logischerweise keinen Kindergarten, keine Schule. Da siedelt sich keine junge Familie an. Die wird aussterben. Sollten Korrekt. Wir das jetzt weiter dran festhalten an diesen Kommunen?
Gut, bei uns im Harz ist es noch relativ überschaubar. Das, glaube ich, sieht in der Altmark noch ganz anders aus. Da sind auch die Entfernungen etwas größer. Bei uns lässt sich das immer noch ein kleines bisschen händeln. Das wird so kommen. Wenn keine junge Generation sich ansiedelt, dann wird da auch entsprechend die Besiedlung nicht mehr stattfinden.
Ja. Weiterhin, Ihre Partei ist ja derzeit in der Koalition mit der CDU. Die CDU besetzt derzeit ja fast alle Themen. Man weiß gar nicht, ob sie grüner sind oder röter sind, wo die CDU steht. Auch die FDP ist kaum mehr spürbar. Macht das nicht Angst letztendlich, dass man gar kein Thema mehr hat in dieser Koalition, was man sagen kann, das ist unser eigenes?
Doch, das macht nicht Angst. Also es gibt schon noch Themen, die die einzelnen Parteien immer herausarbeiten und dann auch entsprechend für sich haben. Das soll auch so bleiben. Das wird auch in Zukunft so sein. Welches Thema das in Zukunft ist, das kann man ja immer nicht sagen, weil das ist ja immer wieder was Neues. Aber wir sind ein bisschen, ich sag mal, nicht so in die Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Das ist klar. Wir haben da ein kleines bisschen, wir müssen uns einfach mehr nach außen darstellen und entsprechend auch zeigen, was wir geleistet haben. Denn es ist ja nicht so, dass die FDP nichts geleistet hat. Das ist ja völlig falsch. Wir haben es einfach nur nicht richtig kommuniziert. Oder es wurde nicht wahrgenommen.
Aber wenn man jetzt so mal schaut, Ihr Außenminister derzeit, Herr Westerwelle, wird als Außenminister kaum wahrgenommen. Frau Merkel ist eigentlich die Außenministerin.
Gut, das ist hier so das Empfinden. Vielleicht ist es auch gut so, dass er macht seine Arbeit.
Und Herrn Röster, den haben Sie quasi schon kaputt gespielt als Parteichef. Sie nicht, aber Ihre Partei. Und das ist doch schädlich, oder? Wenn man jetzt so sieht, 5%-Hürde gibt es ja bei den Bundestagswahlen am kommenden Sonntag, wird schon schwierig dann letztendlich.
Das wird schwierig, aber ich bin da sehr optimistisch. Die FDP ist eine starke Kraft. Wir brauchen auch die FDP in Deutschland, um einfach auch eine gewisse Waage zwischen den beiden großen, größeren Parteien zu halten, um da entsprechend auch zu agieren. Und ich bin optimistisch und hoffe, dass das auch funktioniert. Wir brauchen einfach eine FDP in Deutschland.
Ja, hoffen wir, dass sie nach dem Sonntag, dass die FDP auch weiter im Bundestag gibt. Herr Ebert, ich habe jetzt noch Sätze vorformuliert. Ja, würde Sie bitten, einfach den Satz zu vervollständigen. Herr Ebert, ich würde mich wählen, weil...
Weil ich natürlich bin, ich bin bodenständig geblieben, ich werde auch entsprechend weiter für die Menschen da sein, mit den Menschen gemeinsam das Land entwickeln und weiter voranbringen wollen, das ist mein Credo.
War ein langer Satz, war schon fast ein Absatz. Zweiter Satz, auch natürlich der einzige in der heutigen Woche, ein Satz, der so sachsenertypisch ist, ich stehe früher auf, weil...
Weil ich gerne früh aufstehe. Ich bin nun wirklich einer, der auch früh aufsteht und sich ein bisschen frisch macht und da auch ein bisschen Sport mal treibt. Gerne früh morgens, weil ich da einfach eine frische Luft habe und das sehr viel Spaß macht.
Ihnen gefällt dieser Landesslogan, ne? Wir stehen früher auf.
Der gefällt mir nicht, aber ich stehe nun mal früh auf.
Also passt ja. Ja, ich wohne in meinem Wahlkreis, weil...
Weil es da am schönsten ist.
Okay, das war ein Satz, kurz und bündig. Ich bin für das Tempolimit auf deutschen Autobahnen, weil...
Dafür bin ich nicht für das Tempolimit.
Unterstellungsfrage, ne? Anders geändert als begonnen. Herr Ebert, ich bin ein Familienmensch, weil...
Weil ich natürlich auch Familie habe. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Ich lebe gern mit meinen Kindern zusammen, die ab und zu auch mal noch da sind, auch wenn sie jetzt etwas weiter weg sind. Aber Familie ist halt was Schönes.
Ich bin für die Homo-Ehe, weil...
Bin ich nicht.
Sind Sie nicht, aber Ihr Außenminister Ihrer Partei ist es und hat natürlich hier Ambitionen reingebracht.
Also hat man jetzt nicht. Ich muss das jetzt ein bisschen relativieren. Natürlich ist eine Homo-Ehe, da spricht nichts dagegen. Ich würde sie zulassen.
Okay, hätte ich jetzt bei Ihnen nicht dran gedacht, weil FDP war ja ist liberal und stand ja für dieses Thema auch ein. Okay.
Das ist meine Meinung.
Ich bin für mehr Basisdemokratie, weil?
Weil die Basisdemokratie ausschlaggebend ist für die Bürger. Die Bürger können da sich artikulieren, ihre Meinung äußern und entsprechend auch reagieren.
Also Herr Ebert, hier hätte ich nun wirklich gedacht, hier kommt jetzt Protest, aber gut, ist Ihre Meinung und den Kandidaten stellen wir ja letztendlich vor. Ja, letzte Frage. Ich habe zuletzt herzhaft gelacht als?
Als ich einen schönen Witz gehört habe.
Ist der kurz?
Ja, aber ich weiß ihn nicht mehr.
Okay, es gibt immer Witzerzähler und die drüber lachen. Genau. Ich gehöre auch immer zu der Fraktion, die drüber lachen.
Und die sich die nicht merken können.
Zumeist die gut drüber lachen können. Ne?
Ja.
Ja, Ebert, zu guter Letzt würde ich ganz gern Ihre Herzensangelegenheit für den Wahlkreis gerne erfahren, für die Hörer erfahren. Wofür stehen Sie ein, wenn Sie nach Berlin gehen?
Also Bildung ist ja auch schon deutlich geworden, ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Das ist so mein Steckenpferd. Da möchte ich auch entsprechend weiter arbeiten, möchte ich weiter agieren. Das wird auch im Harzkreis immer das Thema. Wir haben die Grundschulen angesprochen. Das wird also auch meine Hauptaufgabe in den nächsten Jahren werden.
Ja, soweit Detlef Ebert. Er ist Direktkandidat für die FDP im Wahlkreis 68 Harz. Soweit heute zu dieser Sendung. Ich danke Ihnen, liebe Hörer. Mein Name ist Mario Lange und ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen am kommenden Sonntag.
Und tschüss. Gehen Sie bitte alle zur Wahl.
Das ist wichtig. Danke.